Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema für heute Abend ist der Darwinismus noch zeitgemäß. Und da müssen wir ein wenig zusammen schwitzen. Schwitzen ist gut, gut für die Nieren, gut für den ganzen Stoffwechsel. Und das Schwitzen, das am wenigsten geschieht heute, ist das Schwitzen hier oben. Und das müssen wir dann ein bisschen tun, wenn Sie lieb sind. Ich brauche alle Hilfsmittel, um das zu tun, was ich heute Abend zu tun habe, denn es kann langweilig werden und das will ich nicht. Aber eins brauche ich nicht, das ist Interpunktion von Pfiffen, von Rückkopplung, von der Verstärkungsmaschinerie heute Abend. Ich komme sehr gut ohne das aus. Vielen Dank. Ich möchte Ihnen vorlesen aus dem 139. Psalm, um das einzurahmen, was ich Ihnen heute Abend zu sagen habe. Es ist 139 und ich fange mit 13 an und ende mit 17. Hier kommen einige anatomische Details. Du hast meine Nieren geschaffen. Wenn Sie die Niere kennen, dann werden Sie wissen, dass das eine Leistung ist. Also so ein Organ wie die Niere ist wirklich, muss man gesehen haben, um zu glauben. Und du hast sie geschaffen. Nun, wenn ich etwas sehe, was eine Leistung ist, dann freue ich mich über denjenigen, der diese Leistung fertiggebracht hat. Und er sagt hier, der Psalmist, du hast meine Nieren geschaffen. Nur wer die Niere kennt, weiß das, was bedeutet. Du hast mich gewoben im Mutterleibe. Ich danke dir, dass ich so herrlich bereitet bin. Gestern Abend sprach ich ein bisschen darüber, in Bezug auf die Verdrahtung des Kopfes, in Bezug auf Stress. Ich danke dir, dass ich so herrlich bereitet bin, so wunderbar. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele kanntest du wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, da ich im Dunkeln gebildet ward, kunstvoll gewirkt, in Tiefen. Deine Augen, hören Sie mal zu, hier ist eine Perle. Deine Augen sahen alle meine Tage, in deinem Buche standen sie alle. Sie wurden geschrieben, sie wurden gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Nun, ich sprach zu ihnen gestern Abend, meine lieben Freunde, darüber, dass wir nach Vorschrift, Blaupause, Vorschrift gebaut sind. Und was dieser Vers uns sagt, ist, dass die ewige Vorschrift, die sie sind, ehe die Zeit erschaffen wurde, in Gottes Gedanken vorhanden war. Sie sind präprogrammiert in die Ewigkeit. Wer denkt, dass die Evolution in der Zeit durch Zufall stattfindet, der hat die Tiefe der Gedanken der Schöpfung verpasst. Alle meine Tage in der Zeit, der Tag, den sie jetzt verlebt haben, ging vorher in Gedanken, darf ich es sagen, ohne zu lästern, ging vorher durch Gottes ewigen, durch seine ewigen Gedanken. Er hat es erkannt. Auch die Struktur der Niere ging durch seine ewigen Gedanken. Mir aber, sagt er, wie schwer sind mir deine Gedanken. Meine eigenen Gedanken sind anderen gegenüber oft schwer genug. Aber wenn man Gottes Gedanken überlegt, das ist mir sehr schwer. Denn ich denke in der Zeit einen Gedanken nach dem anderen. Er denkt ohne Zeit. Stellen Sie sich das vor, denn er ist der Ewige. keinen Wandel bei ihm. Mir aber, wie schwer sind deine Gedanken? O Gott, wie gewaltig ist ihre Zahl. Dürfen wir nur einen Moment zusammen beten? Du siehst, Herr Jesus, das Thema von heute Abend, es ist das Thema des Ursprungs deiner Gedanken. Und du siehst, die Zahl dieser Gedanken ist uns zu schwer, mir zu schwer. Aber du hast sie uns gegeben in deinem Wort, dass wir davon profitieren. Gib mir bitte Weisheit und Demut, das zu tun, was du uns und zu sagen, was du uns zu sagen hast heute Abend. Gib uns die Ruhe, das zu tun. Amen. So, meine lieben Freunde, Thema ist Darwinismus noch zeitgemäß? Darwinismus versucht zu erklären, wo die Struktur der Biologie herkommt. Das heißt, ihre Struktur und die Struktur der Pflanzen und der Tiere. Und deshalb muss man an dieses Thema mit sehr großer Demut rangehen, denn die Gedanken, die Strukturen, die wir in unserer heutigen biologischen Welt sehen, sind so komplex, dass unser Gehirn auch mit der Hilfe der besten Computer nicht imstande ist, alles zu fassen, was da ist. Bedenken Sie, in jedem Spermium, in jedem Ei sind 1000 Bände, 500 Seiten, Kleinstdruck, in der Größe einer Nadelspitze. Denken Sie die Miniaturisierung, dass die Verdrahtung meines Gehirnes festgehalten war in einer Vorschrift auf einem Platz, der weniger ist als ein Nadelkopf. Denken Sie, was das bedeutet. Ich meine, wenn Sie Ingenieure sind und Computerexperten sind und sind eine Menge Studenten hier heute Abend, denken Sie, was das bedeutet. So eine Konzentration von reduzierter Entropie. Es ist unglaublich. Und deshalb, wenn ich an dieses Thema gehe, will ich mit der nötigen Demut dran gehen. Nun, Darwinismus und Neodarwinismus und Marxismus, die sagen, dass all das gemacht wurde ohne vorherige Planung. Die sagen, dass die Materie so konstruiert ist, dass sie die Neigung hat, das hervorzubringen, was wir sind. Die sagen, nehme Materie und gib Materie Energie und Zeit und da wird die Biologie, die Zelle, die Viren, die Pflanzen, die Tiere und die Menschen automatisch hervorgehen. Ja, sie sagen also gut, das nehme ich an, wenn das das Prinzip des Darwinismus ist. Aber sagen Sie mehr. Wenn das wirklich alles in der Materie ist, was wir jetzt sehen, woher kommt die Materie? Logisch, nicht wahr? Woher kommt die Materie? Denn wer hat die Materie gemacht? Nun, Sie wissen, dass man das umgeht in der atheistischen, materialistischen, darwinistischen, neodarwinistischen Welt. Die Marxisten, die Darwinisten sagen das weniger, die befassen sich weniger damit. Aber die Marxisten im Osten sind sehr eng zusammen mit den Neodarwinisten. Die sagen, ihr lieben Leute, wenn Sie fragen, wer die Materie gemacht hat, täuschen Sie sich, die Frage ist nicht bedeutend, denn die Materie ist ewig. Und weil sie ewig ist, hat sie keinen Schöpfer. Sie braucht keinen Schöpfer, sie war immer so. Nun, das ist die offizielle Doktrin. Nun, wie antwortet man da? Denn Petrus fordert uns auf, jederzeit, alle Zeit bereit zu sein, eine Antwort zu geben, denen, die fragen, worum ich glaube. Wenn die Materie ewig ist, ihr lieben Leute, was kann man da antworten? ist eigentlich eine Umgehung der Frage. Denn auch wenn sie ewig ist, da ist Information drin, nach ihrer eigenen Doktrine, man muss das erklären. Die Frage ist viel einfacher zu antworten, wenn man ein bisschen wissenschaftlich wird. Man fragt also, gut, ist denn die Materie so, dass sie tatsächlich ewig ist? Und die Antwort ist, nein. Die Materie ist sehr unewig. Denn die Materie vergeht. Wir wissen, dass eine Halbwertszeit ist, Madame Curie hat es ausfindig gemacht, bei sehr vielen Elementen, Plutonium, Uran, wie sie alle heißen, diese radioaktiven Edelgase, zersetzen sich. Aber die Physiker sind heute zu dem Schluss gekommen, dass auch die andere Materie eingebunden ist in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Und wenn es in einem Raum-Zeit-Kontinuum, dann haben sie es fertig. Da ist Zeit drin. Und wenn Zeit drin ist, dann ewig. So argumentiert man jetzt über die Elementarpartikelchen, dass sie auch eine Halbwertszeit haben. Und wenn sie eine Halbwertszeit haben, dann sind sie ewig. Also da ist man, stößt man bei dem Atheismus und bei dem Neodarwinismus mit Marxismus gekoppelt, stößt man auf diese ganz große Schwierigkeit, was ist das Wesen von Zeit und was ist das Wesen von Raum, Zeit, Kontinuum? Wenn man so tief geht mit Einstein, kann man verstehen, dass er kein Marxist war. Er wusste zu viel. Nun, wenn Einstein, nee, ich meine das nicht auswechseln, keine Weise, das ist viel, viel zu ernst. Gucken Sie mal, die ganze Erde, wenigstens die Hälfte davon, sitzt unter dem Joch eines Irrtums. Und Jesus hat gesagt, die Wahrheit macht euch frei. Und wenn man das auf den Kopf stellt, heißt das, der Irrtum versklavt euch. Und überall, wo der Atheismus offiziell wird, werden Menschen versklavt. Ich sage das nicht als Politiker. Ich sage das, ich bin kein Politiker. Ich sage das einfach als Wissenschaftler. Es wird mich binden in der Wissenschaft, wenn ich an Irrtümer glaube. Was ich habe, was mich befreit und was meine Leidenschaft war im Leben, war die Wahrheit aufzudecken. Denn dabei bin ich befreit worden. Sehen Sie, ich bin ein alter Mann. Und es befreit mich vor allen Dingen, vor den Ängsten des Lebens. Denn man denkt jetzt ein bisschen tiefer, wenn man älter wird. Ich kann das nicht akzeptieren, dass die Materie ewig ist. Die Materie muss einen Schöpfer gehabt haben. Und wenn die Materie einen Schöpfer gehabt haben, also dann gut, dann reden wir miteinander. Aber zu versuchen, aus diesem Impasse herauszukommen, indem man sagt, die Materie ist ewig, ist einfach ein wissenschaftlicher Irrtum. Nicht wahr? Wir haben Plutonium gemacht. Das ist ein Teil von der Materie auf dieser Erde jetzt. Aber es zersetzt sich. So viel zersetzt sich. Und die Physiker sagen wahrscheinlich, zersetzt sich alles. Also gut, ihr lieben Leute, wenn ich rauskomme, wen muss ich meine Gottlosigkeit aufgeben und sagen, ein Schöpfer hat auch die Materie gemacht, denn sie ist nicht ewig. Okay, da sind wir dabei. Ein Schöpfer. Wenn man die Materie anguckt, sagt man, aus was besteht die Materie? Können wir eine Antwort geben heute? Wir sagen, die Materie besteht aus Energie plus Elementarpartikelchen, wenn Sie wollen. Es gibt immer mehr Elementarpartikelchen. Plus Programmierung. Und die Programmierung ist mathematisch. Und Einstein hat daran gearbeitet und viele andere arbeiten heute dran. Nun, wenn eine Programmierung da ist, ich weiß nicht, was Energie ist, aber wenn Energie gegeben, dass sie ist, die programmiert ist, dann sage ich also gut. Und der Programmierer, offenbar, wenn die Programmierer mathematisch ist, dann muss der Schöpfer Mathematiker sein. Oder muss die Mathematik verstanden haben. Denn das ist super. Mathematik, die die Materie hervorbringt. Und so bestehe ich darauf als Wissenschaftler, dass es einen super mathematischen Programmierer gibt, um die Basis für die Materie zu liefern. Okay, das ist der erste Schritt, den ich mit Ihnen gemacht habe heute Abend. Überlegen Sie es. Wenn Sie nicht einverstanden mit mir, kommen Sie nachher. Wir versuchen da miteinander zu reden darüber. Die sind zu viel zu wichtige Sachen, um sie einfach oberflächlich zu behandeln. Das mache ich nicht gern. Die zweite Gruppe von Leuten, die es gibt, die mit zusammenhängen mit den Darwinisten, sind die theistischen Evolutionisten. Die theistischen Evolutionisten. Die glauben an Darwin, die glauben an den Darwinismus, nur sagen sie, wir glauben, dass der Schöpfer, der Kreator, die Wissenschaft des Darwinismus in Zusammenhang mit der Materie, die er gemacht hat, benutzt hat, um das Leben hervorzubringen. Deshalb nennt man sie theistischen Evolutionisten. Die ersten sind einfach Evolutionisten, die atheistisch sind. Diese zweiten sind theistischen Evolutionisten, die glauben, dass Gott das gemacht hat. Teilhard de Chardin ist einer der vornehmsten Leute, die dies getan haben. Die haben das entwickelt, dass Gott diese Methode des Darwinismus benutzt hat, um seine Schöpfung hervorzubringen. Gut, eins, ich mache ein Disput jetzt, gerade mit Professor Bresch in Freiburg. Ein guter Freund ist von mir, aber ist theistischer Evolutionist. Er glaubt an Gott. Und ich versuche jetzt ihm zu zeigen, und ich werde es Ihnen zeigen, wenn Sie genug Sitzfleisch haben heute Abend, dass wenn Gott eine Methode benutzt, dann muss sie richtig sein. Sie muss stichhaltig sein. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott eine Methode benutzt, die nicht funktioniert. Sie würde in seinen Händen sowieso funktionieren. Aber ich glaube nicht, dass er die Materie so entwickelt hat und in sie die Eigenschaften gegeben hat, die nötig sind, um das Leben hervorzubringen. Und diese Leute sagen, dies müssen Sie wissen für den Anfang, die sagen, dass wenn man Gottes Materie nimmt, wie sie ist, und in Gottes Materie Energie hineinflößt, dann wird sich Kraft der Information, die Gott in die Materie getan hat, das Leben hervorgehen. Das heißt, dass Biogenese, der Anfang des Lebens, wird stattfinden, wenn man anorganische Materie nimmt und in diese anorganische Materie nur Energie hineinflößt, hineininjiziert, dann wird das Leben hervorgehen. Gut, ist das wahr? Das sagen die theistischen Evolutionisten. Ist es wahr? Also, erstens haben wir keine Evidenz dafür. Denn, gucken Sie mal, seien Sie jetzt ein bisschen nachdenklich mit mir. Geschieht so eine spontane Biogenese mit der Materie, wie wir sie kennen, wie Gott sie gemacht hat? Ist das wahr oder ist es nicht? Geschieht es oder nicht? Denn ich bin Wissenschaftler und ich muss das Experiment haben. Können Sie es tun? Haben Sie zu Hause einige Büchsen von Sardinen, einige Konservenbüchsen? Sie wissen, dass diese Sardinen oder die Fische, die drin waren oder was es war, dass sie früher lebendig waren, diese Fische. Und deshalb weiß ich, dass die Materie, die in diesen Büchsen ist, geeignet ist, um das Leben zu tragen. Denn es hat das Leben, sie hat das Leben getragen. Die waren hüpfende kleine Sardinen früher, nicht wahr, in Portugal oder so. Und jetzt sind sie tot und liegen drin. Und ich tue sie in eine Büchse, okay? Und die Büchse, solange sie steril ist, bleibt steril. Wir haben Billionen, Milliarden von solchen Büchsen gemacht. Einige sind 100 Jahre alt, einige 120 Jahre alt. Wir haben sie gefunden beim Nordpol, dort oben in Nordspitzbergen, im Schnee von Expeditionen, die kaputt gegangen sind, die Leute gestorben sind. Und da war 100 Jahre diese Büchsen, Konservenbüchsen, da. Zeit haben sie gehabt, 100 Jahre auf alle Fälle. Und wir haben Millionen von solchen Büchsen, also die Chancen sind da, das geschieht. Aber es geschieht nichts. Eins sage ich Ihnen, der Gesundheitsminister in keinem Land im Westen, ich weiß nicht, wie in anderen Ländern sein würde, aber in keinem Land im Westen erlauben würde, dass sie Konserven machen, wenn die Möglichkeit wäre, sind Sie mit mir, eine spontanen Biogenese. Denn da könnte ein böses Bakterium entstehen, das uns alle tötet. Aber weil Sie wissen, dass Bakterien in sterilen Medien nicht entstehen, weil Sie das wissen, dass das nicht geschieht, erlauben Sie die Konservenindustrie. Und doch in diesen Ländern, die Minister, Gesundheitsminister, die Konservenindustrie erlauben, weil sie wissen, dass Biogenese und böse Bakterien nicht plötzlich aus den Büchsen raushüpfen wie der Hase aus dem Hut, weil sie das wissen, dass das nicht geschieht, erlauben sie die Konservenindustrie. Und wir sind sicher, denn es ist so, es geschieht nicht. Und zur gleichen Zeit bezahlen wir Millionen in die Universitäten, um zu lehren, dass es doch geschieht. Wo sind wir? Ich bin längst zu dem Schluss gekommen, dass wir schizophren sind. Was den Menschen fehlt heute, es fehlt ihnen am nichts. Nur an einer klaren Denkweise. Das fehlt ihnen. Fehlt uns allen so viel, nicht wahr? Ich schließe mich, liebe Freunde, nicht aus. Nur argumentiere ich mit ihnen. Zu sehen, ob wir klar denken. Und das, was den Menschen fehlt, ist klares Denken. Wir wissen, dass es nicht geschieht. Wir wissen auch, warum es nicht geschieht. Wir wissen ganz genau, warum es nicht geschieht. Halt, habe ich Ihnen richtig gesagt? Wir wissen ganz genau, warum es nicht geschieht. Denn diese Büchse ist ein offenes, Physiker, schlafen Sie jetzt nicht gerade ein, ein offenes energetisches System. Offen ist das, energetisch gesehen. Denn ich kann es warm machen. Das heißt, ich speise Kalorien, Energie rein und es wird warm. Und es ist auch offen in dem Sinne, dass ich es kühlen kann. Ich kann es auf minus 200 Grad kühlen. Also es lässt die Wärme raus. Wärme rein und Wärme raus. Ein offenes System. Und wenn Sie mit Ihren wissenschaftlichen Kollegen reden, sie werden sagen, ja, Kollege, Sie müssen bedenken, dass solange Energie reinkommt und die Moleküle sich bewegen, ist die Möglichkeit, dass die Moleküle sich gerade richtig verhalten und Leben entsteht. Aber die Sache ist die, ich weiß, es ist denkbar, in den Universitäten ist das die liebste, die ablehnendste Denkart, die ich kenne, wenn die Leute sagen, es ist doch denkbar. Interessiert mich nicht, ob es denkbar ist, denn wenn dein Denken ein bisschen krumm ist, ist alles ist möglich, nicht wahr? Und das ist also nicht bindend für mich. Ich sage nur, haben Sie es je experimentell erlebt? Und der Gesundheitsminister wird sagen, wenn er vergisst, dass er zur gleichen Zeit Minister für Erziehung ist, wenn er das trennt, die beiden Hüte, die er trägt, dann wird er sagen, es geschieht nicht, sonst würde es nicht erlauben, dass eine weitere Büchse gemacht wird. Solange das denkt, ist gut. Aber hören Sie mal, ich sagte, das Experiment ist sehr wichtig. Das System ist energetisch offen. Ich kann es kühlen, ich kann es heizen. Also Energie ist da. Wir haben dort eine Ursuppe, die Sardinen, ein bisschen besser als eine Ursuppe, nicht wahr, aber eine Suppe, auf alle Fälle von Sardinen. Und sie bekommen Energie. Und je mehr ich sie heize, desto schneller vibrieren sie, molekular gesehen. Nun, ich sage, energetisch offen. Jawohl. Aber gegen was ist es geschlossen? Jetzt überlegen Sie einen Moment. Es ist nur geschlossen gegen Programme. Die Büchse ist da, um zu schließen gegen Programme. Denn wenn ich diese Büchse nehme und ich das Programm, das genetische Programm für Escherichia coli reintue, oder von Penicillium notatum, wenn Sie wollen, womit Sie Penicillin machen, Pizza, nicht wahr? Wenn ich das System dem Programm von Penicillium notatum öffne, was geschieht? Das ganze Fischgehalt explodiert in Leben. Wenn ich zum Beispiel ein menschliches Baby füttern könnte mit den Aminosäuren von den Fischen, die drin sind, das menschliche Baby, die Zygote, das Ei, würde gedeihen von diesen Eiweißen. Und es würde einen Menschen geben, wenn es in eine Gebärmutter ist. Was nötig ist, um aus diesen toten Fischen, ist schon die Eiweiße. Jawohl, die sind nötig. Aber noch dazu ist nötig, dass ein bisschen Energie reinkommt. Absolut notwendig. Aber das Dritte muss auch da sein. Ein Programm. Und tun Sie ein genetisches Programm rein, tun Sie irgendeinen Samen rein. Und das wird explodieren mit Leben. Deshalb sage ich, was nötig ist, um das Leben zu machen, nach der heutigen Wissenschaft, ist schon Materie. Das ist schon wichtig. Aber Energie ist auch wichtig. All das muss sein. Bewegung, Molekularbewegung muss auch sein. Aber um das Leben zu bekommen, müssen Sie das letzte Element beifügen, und das ist ein Programm. Sei das Programm genetisch, sei es biochemisch. Wenn ich Sol Spiegelman, er ist jetzt tot, aber er war ein sehr guter Wissenschaftler, wenn ich ihm diese Eiweiße gebe, dann macht er ein Virus draus, denn er injiziert sein eigenes Programm rein. Nun, ihr lieben Leute, verstehen Sie, was das Wesen ist, was nötig ist, um das Leben zu machen? Es ist nicht Materie, ich werde das Ihnen gleich zeigen, es ist nicht Materie plus Energie plus Zufall nach Darwin, das ist es nicht. Es ist Materie plus Energie plus Programm, genetisch, was Sie wollen, Biochemie, von Sol Spiegelman oder Kornberg, wie Sie wollen, dann geht's. Aber sehen Sie, wo wir hier sind. Wir sind gelandet an dem gleichen Ort, wieder ein Problem mit der Materie. Materie entsteht aus Energie, okay, plus mathematische Formeln. Und dann gibt es Materie. Wo kommen die mathematischen Formeln her? Wenn nicht von einem Mathematiker. Hier beim Leben ist, was fehlt, Materie plus Energie plus Programmierung. Nun, wenn Sie mir als Wissenschaftler sagen, dass Programme spontan aus Zufall entstehen, dann sage ich, mein lieber Freund, gehen Sie zum Psychiater. Denn Sie sind, nein, ich meine das sehr ernst. Ich mache auch keine billigen Witze über diese Dinge. Denn wirklich, da müssen Sie lernen, ein bisschen anders zu denken. Denn Programme sind gerade Überraschungseffekte, die nicht aus Zufall kommen. Sie kommen aus der Ordnung von Zufall. Und wer tut das? Sie müssen für beide Fälle also einen Programmierer haben. Und das alte Wort dafür ist Logos, das alte Wort dafür. Nur haben wir heute ein neues Wort gefunden und die Theologen sind noch nicht hintergekommen. Wenn sie hinterkommen, dann werden sie ein bisschen zu bedenken haben, nicht wahr? Aber so ist das. Nun, die atheistischen Evolutionisten, die haben Mühe mit der Entstehung von Materie. Und die theistischen Evolutionisten, sie haben Mühe mit der Entstehung vom Leben. Die glauben, dass das Leben spontan entsteht aus der Materie, die Gott gemacht hat. Sie leugnen Gott nicht, und dafür bin ich sehr dankbar. Aber die Frage, die ich Ihnen stelle, ist anorganische Materie imstande, anorganische Materie selbst zu programmieren? Unsere Erfahrung sagt nein. Denn da haben wir den zweiten thermodynamischen Hauptsatz gemacht. Und der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, dass Materie zu Unordnung neigt. Und die theistischen Evolutionisten sagen, Materie neigt zu Ordnung. Die Evidenz ist gegen theistische Evolutionisten, gegen theistischen Evolutionismus. Denn Materie neigt einheitlich zu Unordnung. Es sei denn, dass man es programmiert. Und wenn Sie es programmieren, müssen Sie einen Programmierer an Ort und Stelle haben, um das zu tun. Wenn es in der Genetik ist, fein. Wenn die Genetik gebaut wird im Labor, fein. Aber ohne das, mit der Methode des Evolutionismus, kommen Sie nicht aus. Das geht nicht. Was fehlt bei der theistischen Evolution, bei dem theistischen Evolutionismus, ist, dass es nicht funktioniert. Es ist, die Evidenz dafür ist nicht vorhanden. Nun, jetzt komme ich, ich lasse diese beiden hier, die Sie sehen, ich gehe zu den progressiven Kreationisten. Nun, da können Sie sich den Kopf schütteln und sagen, was sind das für komische Kauze? Ich bin nicht einer, aber die progressiven Kreationisten, die sagen so, Gott hat in der Urzeit die Materie gemacht bei der Erschaffung der Welt. Und dann ließ er es reifen und dann kam er runter und programmierte die ersten Amöben. Und dann kam er runter und programmierten die ersten Metazoen. Und dann kam er runter und programmierte die ersten Fische. Und dann programmierte, er kam immer wieder runter und bei jeder Stufe der Evolution injizierte er ein neues Programm. Also er machte Schöpfungsakte durch die Jahrhunderte, die Jahrmilliarden hindurch und bei der Erscheinung von jeder Spezies, bei jeder Art, zeigt er, dass er wieder eingriff. Nun, die Leute sind soweit wissenschaftlich, indem dass sie sagen, dass ein Schöpfungsakt für jede Spezies wichtig ist, wegen der Programmierung. Okay? Ich bin ganz und gar einig mit denen. Nur glaube ich nicht an diese Zeiteinteilung, die sie haben. Denn ich sehe nicht ein, dass Gott jedes Mal sich bemühen musste, um eine neue Spezies zu machen. Ich glaube persönlich, dass die letzte Art richtig ist. Und wenn ich das sage, werden Sie im Klaren sein, warum ich das tue. Ich glaube, dass die ganze Welt, die wir sehen können, Materie und Biologie, die anorganische Welt und die organische Welt, alles spricht von einer Kombination von Energie oder Materie mit verschiedenartigen mathematischen Programmen. Materie ist Energie plus mathematische Programme. Das verlangt einen ganz großen Mathematiker. Die Biologie verlangt Materie plus Energie plus die Millionen von Programmen, genetischen Programmen, um jede Spezies zu machen. Und jede Spezies hat ihre neue Programmierung. Und Programmierungen entstehen nicht spontan. Deshalb glaube ich, dass der ewige Gott, hier ist mein Glaubensbekenntnis, dass der ewige Gott die Programmierung lieferte. Er lieferte auch die Energie. Und weil er ewig ist, sind seine Gedanken von, wie soll ich es sagen, von Anfang an, vollkommen. Aber es gibt keinen Anfang, kein Ende bei ihm, denn er ist ewig. Und da sage ich, mein Computer versagt. Das rote Licht leuchtet auf und sagt, hey, das kannst du nicht mehr machen, denn du denkst zeitlich, er denkt ewig. Ich weiß, Jetzt seien Sie mir nicht böse. Ich weiß, dass sie so denken kann wie er. Ich weiß das. Denn ich kann seine Gedanken ihm nachdenken. Gucken Sie mal, diese Programme, die ich Ihnen gestern, vorgestern gezeigt habe. Ich kann sie lesen und ich kann sie schreiben. Und das Lesen und Schreiben ist ein Beweis dafür, dass man so denkt, nicht wahr? Dass man so in dem Sinn denken kann. Wenn Sie einen Artikel nachschreiben können von Zürcher Zeitung, nicht wahr, oder sowas, mehr oder weniger denken Sie dem nach, was der Autor geschrieben hat. Und weil wir das tun, können wir ganz schwach ihm nachdenken. Aber wenn ich an den ewigen Gott, an die ewige Gottheit denke, meine lieben Freunde, wenn Sie das Wort Ewigkeit sagen, ich bin beschränkt, ich bin zeitlich gebunden, da komme ich nicht mit. Und da gibt es nur eine Methode, die ewigen Gedanken Gottes zu verstehen. Wenn Gott selber Mensch wird und zeitlich denkt wie ich, dann habe ich Gemeinschaft. Mit Kühen habe ich keine Denkgemeinschaft. Die sitzen da auf dem Feld oder stehen und gucken mich so treu an, aber ich weiß nicht, was in ihrem Gehirn da vor sich geht. Die Tiere, die ich habe, die Pflanzen, ich weiß es nicht. Aber wenn Gott aufhört, verzichtet auf die Ewigkeit und Mensch wird, dann komme ich mit. Dann verstehe ich. Wenn ein Kuh einen Menschen hervorbringen könnte, würde ich mit einem Kind von Kuh reden können. Das ist ein Mensch. Nicht wahr? Wenn man einen Mensch hat, dann, ihr lieben Leute, dann komme ich mit. Und ich glaube, dass Gott, der Ewige, in Jesus Mensch geworden ist, als er sagte, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Bist du so lange bei mir, Thomas? Und du hast das nicht entdeckt. Gucken Sie mal, was er tun konnte. Er konnte sich ausweisen. Er holte Lazarus von den Toten zurück nach 4 Tagen, nachdem er angefangen hatte zu verwesen. Wenn das der Schöpfer ist, dann ist das der Schöpfer in der Form von Mensch und den verstehe ich. Und das ist, was mir sehr viel Stress nimmt. Denn dieses Problem, das ich gestern Abend besprochen habe, dieses Problem kann ich lösen. Er denkt wie ich und ich wie er. Das ist das Schöne. Das macht mich ganz, ganz froh, zu denken, dass Gott der Ewige zeitlich geworden ist, auf dass ich Gemeinschaft mit ihm haben kann und er mit mir. Ah, liebe Freunde, ich kenne kein größeres Angebot, um Ihnen zu machen heute Abend als das. Nun muss eine andere Sache behandelt werden, das nicht zu diesem Thema gehört, und das ist die Frage der Sünde und dass wir nicht versöhnt sind mit ihm. Das kommt nachher. Lass mich jetzt dies fertig machen. Ich glaube, dass der ewige Gott aus der Ewigkeit her alles konzipiert hat, was es gibt. Auch, dass wir frei sind, dass wir lieben können. Das hat er getan. Und dann an 6 verschiedenen Tagen der Umdrehung der Erde um die Sonne die Ewigkeit in die Zeit hereinbrach. Und am 1. Tag machte Himmel und Erde. Am 2. Tag ging das weiter. Und am 6. Tag kam die Krone der Schöpfung, indem er Ewigkeit und ewige Gedanken in die Zeit injizierte. Wir wurden nicht entwickelt in der Zeit. Evolution fand nicht in der Zeit statt, sondern in den Gedanken des ewigen Programmierers, der sie programmierte und mich. Haben Sie das? So denke ich das. Dann habe ich weniger Mühe mit all diesen Wissenschaften. Jetzt komme ich zurück zu einem sehr wichtigen Prinzip hier. Und es ist zur Erläuterung von unseren Freunden, die erzogen worden sind in den Universitäten und Schulen heute, um ihnen klarzumachen, warum die Evolution, wie man sie heute lehrt, nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich mache es jetzt leichter. Ich theoretisierte nie zu lang, denn das Sitzfleisch wird immer kürzer, wenn man theoretisiert, nicht wahr? Aber man muss es tun. Wollen wir sagen, als kleines Experiment mit der Elite von Zürich, wollen wir sagen, dass die Elemente, die Materie, die anorganische Materie, aus der dieses Gebäude gebaut ist, alle Elemente, aus denen mein Körper gebaut ist, denn ich bin Fleisch und Blut, genau wie Sie, und Fleisch und Blut ist materiell. Wollen wir sagen, dass diese Elemente, aus denen wir bestehen, so sind wie ein Puzzle. Ein Puzzle. Nun, Sie wissen, was ein Puzzle ist. Ich habe hier ein Puzzle von dem Matterhorn. Okay? Hier ist der Matterhorn. Ich war einmal drauf, nicht wahr? Als ich jünger war. Hier ist der Matterhorn und hier sind die Puzzlestücke. Und von den Puzzlestücken habe ich 1000. Okay? Um es schön zu machen. Ich war das unsere Mathematik nicht versagt heute Abend. Denn Programmiere in Mathematik bin ich nicht sehr gut. Die Schweizer mit ihren Banken sind viel besser. Nun, dieses Puzzle da, aus 1000 Stücken, kann man sehr leicht zusammentun. Man sagt den Kindern, macht das Matterhorn, die setzen sich auf den Teppich, nicht wahr, und die tun das alles zusammen. Nun, wenn ich das ganz große Stück habe, mit 1000 Stücken alle zusammen und Matterhorn schön hervorgeguckt hat, wenn ich diese Maschine, dieses Puzzle auf eine Schüttelmaschine tue, Sie wissen, dass wir im Labor Maschinen haben, die Flaschen schütteln, nicht wahr? Sie haben sie oft gesehen, nicht wahr? Bums, 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 die Flaschen geschüttelt die ganze Zeit, eine Woche, nicht wahr? Nun, damit sie alle einheitlich sind. Und wenn ich dieses fertige Puzzlebild auf eine Schüttelmaschine tue, wie lange dauert es, bis das Puzzle Stück, der ganze Apparat, kaputt ist. Je nachdem, wie die Stücke auseinanderfallen, nicht wahr? Also wir schütteln es, bis es ganz auseinander ist, und dann haben wir 1000 Stücke, alle in vollkommener Unordnung, wie die Materie, aus denen wir gebaut sind, wenn wir gestorben sind, die sind so, wie man wenn man auf eine Schüttelmaschine gewesen ist. Wir fallen auseinander. Es geht schneller, wenn man verbrannt wird. Aber die Moleküle gehen dann auseinander, wie so ein Puzzle auf einer Schüttelmaschine, nicht wahr? Nun, ich habe jetzt, haben Sie Ihre Computer bereit, die Taschenrechner, die Sie haben? Mir ist das sehr oft passiert, dass Leute plötzlich da sind und geben mir die Antwort. Aber ich hoffe nicht, dass Sie zu schnell sind heute Abend, denn ich bin ein Berner, nicht wahr? Es geht langsam bei mir. Wie lange würde es dauern, wenn ich alle 1000 Stücke dieses Puzzles auf eine Schüttelmaschine tue, bis ich das Matterhornbild fertig habe? Wie lange müsste ich schütteln? Würde ich jemals das Matterhornbild bekommen? Wie lange müsste ich schütteln? Haben Sie eine Ahnung? Würde es prinzipiell geschehen oder nicht? Warum würde es nicht prinzipiell geschehen? Ich will Sie nicht aufs Glatteis führen. Einige Stücke, die zusammenpassen, wollen wir sagen, Stücke A, B, C, da oben in der Ecke. Wenn ich sie schüttle, vielleicht würden sie gerade richtig zusammenfallen. Aber je größer sie werden, desto unstabiler werden sie. Und dann mit dem nächsten Ruck würden sie auseinanderfallen. Und da gibt es dann ein Gleichgewicht, A, B, C, D, vielleicht kommen zusammen mit X, Y am Ende zusammen, und dann fallen sie auseinander. Und da sind Sie mit mir. Dies ist sehr wichtig. Man erreicht sehr schnell ein Gleichgewicht, und weitere Schütteln produziert über das Gleichgewicht hinaus nichts mehr. Wenn eine bestimmte Größe erreicht worden ist und die Unstabilität immer größer wird, kommt der Punkt, wo weitere Schütteln nichts mehr tut Einige Stücken bleiben zusammen und dann fallen sie wieder auseinander. Fallen ein, fallen aus und da hat man ein Gleichgewicht. Nun, das sind Sie mit mir, besonders die in der Schule sind. Sie kennen Miller und Fox. Miller und Fox. Jedes Schulkind in der Schweiz wird Ihnen dies sagen. Wenn Sie, die Senioren hier, das nicht wissen, das kommt, dass Sie so lange von der Schulbank weg sind. Wenn Sie das einem Schulkind, wenn Sie ihm hier die Frage stellen, wird er sagen, aber Fox und Miller haben gezeigt, dass wenn Sie Materie schütteln, also auf chemische Reaktionen eingehen lassen, dann werden einige Stücke zusammenkommen und Sie bekommen Alanin, das sind die Stücke 1, 2, 3, 4, die zusammengeheftet sind, Guanin, Thymin und solche Sachen. Und das sind Stufen auf dem Weg zum Leben. Genau wie die Stücke hier A, B, C, D sich bilden werden, wenn sie richtig sind, aber dann gehen sie auseinander, weil das Gleichgewicht falsch ist. Sie werden immer unstabiler. So ist es auch in der Chemie. Fox und Miller, sie nahmen Methan, Ammoniak und Wasser und sie leiteten Blitz durch. Und siehe da, da entstanden einige Moleküle von Alanin. Und Alanin ist ein Grundbaustoff des Lebens. Genau wie ein Stück hier ein Grundbaustück des Matterhornbildes ist. Aber wenn Sie weiterschütteln, geht es nicht mehr, nicht weiter als Alanin, Guanin und Thymin. Sie erreichen ein Gleichgewicht. Weil aber die anderen Substanzen, die nötig sind, um alle geordnet zusammenzukommen, um das Matterhornbild zu machen, und das Matterhornbild ist ein Gleichnis für die Entstehung des Lebens. Wenn Sie weitermachen mit Fox und Miller und Urey, werden Sie schütteln in der Chemie, bis die Kühe nach Hause kommen. Und Sie werden das Matterhornbild des Lebens nicht bekommen. Okay? Geht nicht. Haben wir probiert. Aber Sie finden in einigen Textbüchern Fox, Urey und Miller zitiert, weil diese kleinen Ecken zusammenkommen. Sagen Sie, so wird das ganze Leben zusammenkommen, spontane Biogenese nach Darwin, wenn man lang genug schüttelt. Es ist nicht wahr. Denn das System ist das System eines Gleichgewichtes. Vielleicht ein bisschen höher, aber dann ein bisschen kleiner. Gleichgewicht. Nun, jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Da sind Sie mit mir. Die Frage ist die, könnte ich es so machen, könnte ich es so einrichten bei diesem System, dass wenn ich schüttle, das Matterhornbild rauskommt? Könnte ich das tun? Ah, da sind Sie aber ein bisschen vorschnell. Gut, dass ich nicht gesehen habe, wer das war. Sonst werde ich ihn einfach in eine Ecke bekommen und mit ihm reden nachher. Aber jetzt tue ich es gleich mit Ihnen. Ich kann es so einrichten, dass der Zufall, die Schüttelmaschine, wenn ich diese Stücke schüttle, langsam aber sicher das Matterhornbild rauskommt, ohne dass ich etwas tue. Aber ich muss vorher arbeiten. Was ich tue, ich nehme Stücke, das Stück A, hier oben in der Ecke. Ich sollte das endlich etikettieren, hier Nummer A. Da. Ich nehme Stück Nummer A und das ist ein nettes kleines Stück, da sehen Sie, hier ist B. Und ich gehe in meine Werkstätte. Da versorge ich Stücke A und B mit Rasten, die füreinander spezifisch sind. Okay? Und diese Rasten, die sind so, dass wenn A in die Nähe von B kommt, klebt A an B und geht nicht auseinander. Okay? Aber wenn A zusammenkommt mit D oder F, nichts, geschieht gar nichts. Die sind spezifisch für A und B und nicht für A und Z. Ganz spezifisch. Und dann gehe ich zu A und B, und wenn sie zusammengeklebt sind, fixiere ich dran eine Raste, die nur zusammenpasst mit C und mit keinen anderen. Und wenn A und B zusammen sind und mit C zusammenkommen, dann bildet das ABC und das ist ganz fest und kann das Schütteln aushalten. Und so gehe ich durch das ganze System und jedes Stück ist spezifisch auf das andere Stück eingerichtet. Und wenn man schüttelt, kleben sie zusammen und gehen nicht auseinander. Nun, ich mache das durch bis zu 1000 Stücken. Alles spezifisch aufeinander. Und ich schüttle. Und was sehe ich? Da sehe ich wie ein Polaroid-Bild, nicht wahr? Sie knipsen mit einem Polaroid-Bild und da ist vorher nichts. Und dann langsam kommt das Bild automatisch raus. Und so schüttle ich diese 1000 Stücke auf der Schüttelmaschine. Und wie ich da schüttle, weil ich vorgearbeitet habe und die Rasten ineinander rasten und zusammenbleiben, kommt das Matterhorn-Bild raus zu schütteln. Da haben Sie das Wesen von theistischer Evolution. Die glauben, dass die Materie, so die Atome, so mit Rasten, lesen Sie den Disput mit Professor Bresch. Das ist, was er tut. Er sagt, eine Superintelligenz hat die Materie so gemacht, dass wenn man sie schüttelt, langsam bildet sich das Polaroid-Bild. Und raus kommt es, das Leben und der Mensch. Nun, er sagt, der Schöpfer ist so superintelligent, dass jedes Atom gerüstet ist mit solchen Rasten und dann kommt das Leben raus nur durch Schütteln. Und man lässt die Materie sich selbst und raus kommt das Leben. Meine lieben Leute, es ist eine wunderbare Theorie. Ganz ehrlich ist es. Es ist sehr lange, bis ich rausbekommen habe, dass sie so wirklich denken. Aber es ist so. Die einzige Frage ist die, stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn Sie die Sardinen schütteln, also chemisch gesehen, nicht wahr? Sie erwärmen sie und tun Energie rein. Kommt Escherichia coli oder ein Frosch raus? Die Antwort ist entschieden, nein. Wir wissen, wenn man Materie schüttelt, gibt es schon Gleichgewichte, wo es kleine Stücke gibt, die zusammenhaften. Das gibt es schon, aber mehr nicht. Denn das Gleichgewicht wird erreicht. Und mit dem Gleichgewicht haben wir die Rastentheorie kaputt gemacht. So geht das nicht. Und deshalb glaube ich nicht, dass Gott diese Methode benutzt hat. Denn obwohl Gott die Materie gemacht hat, hat er sie nicht so gemacht, dass sie die Neigung zur Ordnung hat. Sie hat die Neigung, grosso modo, zur Unordnung. Und das ist einfach eine Tatsache, mit der man rechnen muss. Und eine Ideologie wie theistische Evolution hält die Wissenschaft nicht stand, wenn man die Sache genau auf den Grund prüft. Nun, die Frage ist die: Wäre es möglich, bei diesen Rasten hier zu sehen, dass sie das Matterhornbild drin halten, enthalten? Die Antwort ist ja. Könnte man sehen. Und wenn wir das in der Materie sehen könnten, dass das Leben, dass die Materie das schlafende Leben, das versteckte Leben in sich hat, hätten die Wissenschaftler das längst rausbekommen. Und sie haben es nicht rausbekommen. Und deshalb lachen sie über die theistischen Evolutionisten. Die lachen drüber und sagen, sie sind geblendet durch Ideologie. Tut mir sehr leid. Ich lache nicht über sie. Aber das, was sie tun. Und sie haben eigentlich ein bisschen Grund, das zu tun. Denn diese Leute, die scheitern an der Wissenschaft, wenn die Wissenschaft sagt, Materie neigt zur Unordnung, die Rasten sind nicht drin, die Rasten von optischer Aktivität sind nicht drin, die Rasten von der Information auf dem DNA-Molekül sind nicht drin, so viele andere Rasten sind nicht da. Deshalb lehne ich persönlich jede Art von Evolution ab. Die Evidenz ist nicht da. Nun, Sie sagen also, bitteschön, Herr Professor, Sie dürfen nicht so kategorisch sein. Ich will niemanden ärgern, auf die Hühneraugen trete ich nicht gern, nicht wahr? Das ist sehr unweise, das zu tun, auch in so einem Vortrag. Aber ich lehne es ab. Und der Grund, neben all den Gründen, die ich jetzt angegeben habe, sind diese. Wissen Sie, wenn es wahr ist, was Darwin gesagt hat, dass das Leben durch Zufall in einem warmen Teich entstand. Ich sage nein, in einem warmen Teich, in einer Ursuppe entstand es nicht, denn wo bekommen Sie die Programmierung her, die nicht in Materie ist? Aber ich lasse es ihm jetzt so, ich sage also gut. Ich will immer argumentieren, ich habe gesagt, wie es ist, ich glaube das nicht, aber um weiter zu argumentieren, erlaube ich es im Moment zu. Das Leben ist entstanden. Dann sagt er, also gut, das Leben ist entstanden, dann kommt Auslese und Mutation. Darwin wusste nichts von Mutationen, er sagte kleine Veränderungen. Wird es dann entstehen? Die Antwort ist die, wenn es entstanden ist, wie Darwin so sagte, dass die Spezies, die Artenbildung so entstanden sind, dann die Konsequenzen sind, dass wir Zwischenstufen finden müssten. Wie eine Spezies übergeht in eine andere Spezies, muss es Zwischenstufen gehen. Da müsste es Zwischenstufen gehen zwischen den Landsäugetieren, Walen, zwischen den Kühen und solchen Tieren, und zwischen den Wassersäugetieren, wie Wale und Delfine und solche Dinge. Und wissen Sie, es müsste Zwischenstufen gehen zwischen den Pferdearten aller Art, bis man zu Equus landet, bei dem modernen Pferd. Es müsste Zwischenstufen gehen in Menge und Hülle und Fülle überall. Aber wissen Sie was? Jahrelang, es steht in all Ihren Textbüchern, findet man immer mehr Zwischenstufen. Glauben Sie das nicht? Denn man könnte von heute lebenden Tieren, auch von heute lebenden Tieren, einen Stammbaum des Pferdes machen, was aber wirklich nichts zu tun hat mit dem wirklichen Stammbaum, wenn es einen gibt. Man sortiert einfach mit der eigenen Intelligenz. Aber es hat nichts zu tun mit der wirklichen Geschichte. Wissen Sie, es gibt Paläontologen, die auf diesem Gebiet arbeiten. Und einer der berühmtesten Paläontologen von heute ist Dr. Patterson. Und er ist im Britischen Museum, wo ich diese 6 Filme gemacht habe, über den Ursprung von Leben, die jetzt in Amerika zirkulieren und die 2 Oscars bekommen haben, war sie eben den Wissenschaftlern schon gefallen. Und Patterson sagt, er ist, wissen Sie, was Max Frisch gesagt hat? Er sagt, wenn Sie die Wahrheit haben, Max Frisch, wenn Sie die Wahrheit haben, schlenkern Sie die Wahrheit um die Ohren des Gegners nicht wie ein nasses Tuch. Es wird ihm nicht gefallen und er wird es ablehnen. Aber halten Sie die Wahrheit hin wie ein vorgewärmtes, gebügeltes, schönes Kleid und dann wird es anziehen. Und so muss man es auch tun in diesen Dingen. Man muss nicht die Leute anklagen mit unangenehmen Wahrheit. Man muss sie hinhängen, dass man sieht, wie vernünftig sie sind. Nun, Patterson hat gesagt, und da bin ich beinahe fertig mit diesem Abteil, mit dieser Abteilung, können wir einen roten Strich unter die Rechnung tun. Patterson sagt, und er ist Paläontologe zum Britischen Museum. Und das Britische Museum ist führend in der ganzen Welt in Bezug auf Paläontologie. Und er hat gesagt, er ist nicht gläubig. Er hat gesagt, in meiner ganzen Karriere als Paläontologe kenne ich keinen einzigen einwandfreies Zwischenglied, fehlende Stufe, Missing Link, kein einzigen. Er sagt, selbst Archaeopteryx, und Sie wissen alle, wer Archaeopteryx war, nicht, ihr lieben Leute, das ist der Vogel, der gefunden ist in Bayern mit Zähnen im Schnabel. Und man hat gesagt, es sei ein halbes Reptil. Selbst das, sagt er, ist jünger, geologisch gesehen, als die modernen Vögel und kann folgerichtig nicht der Vorfahre sein von denen, wenn es nachher entstanden ist, wie er meint in der Geologie. Selbst das geht nicht. Er sagt, wir sind jetzt zu dem Schluss gekommen, dass die Billionen von Zwischenstufen, die Darwinisten verlangen, ein Hirngespinst sind. Die sind nicht da. Wir haben so lange, 150 Jahre, gesucht. Und die große Prophezeiung von Darwin, dass all diese Dinge geschehen würden und gefunden werden würden, ist nicht wahr geworden. Und deshalb geben wir es auf. Patterson glaubt an Kladismus. Er sagt, die Spezies sind plötzlich fix und fertig, ohne Zwischenstufen, durch Makromutationen entstanden. Nun, wenn Sie sagen, dass eine Schöpfung einer neuen Spezies, die ein neues Programm braucht, durch Nichtprogrammierung, das ist Zufall, entsteht, leider kann ich Ihnen nicht helfen. Sie sind außerhalb der medizinischen Hilfe. Ich muss es einfach gehen lassen. Ich argumentiere gegen eine solche Wand nicht mehr. Nun, Freunde, das wird genug sein für diese schreckliche Theorie. Aber die Ideologie des Darwinismus ist einwandfrei da, um die Notwendigkeit eines Schöpfers zu umgehen. Es ist einwandfrei das. Und wenn man sagt, wir müssen zurückkommen zu der Notwendigkeit des Glaubens an einen Schöpfer, dann werden sie rausgeschmissen. Aber es gibt keine Alternative. Die Theorie ist da, sodass ein Mensch, der denkt, wie er meint, auskommen kann, ohne an einen Schöpfer zu glauben. Und wenn der Schöpfer Jesus ist, durch ihn sind alle Dinge gemacht worden, die sind, dann macht es Jesus, den Heiland, unnötig. Und deshalb der Widerstand. Selbst die Muslime haben große Mühe mit Evolution und lehnen es ab, die Frommen, weil sie sagen, dann wird Allah unnötig. Und wir wissen, dass er nötig ist. So lassen wir diese Theorie, lassen wir das. Die Bibel, der biblische Bericht, bestätigt sich mehr und mehr durch die Jahre hindurch, durch die experimentelle Wissenschaft. Ich bin als Wissenschaftler gut durchgekommen, bestätigt von Jahr zu Jahr durch das, was man gefunden hat. Und das macht mich sehr, sehr froh. Ich muss mich nicht zwingen. Ich muss nicht unehrlich sein, intellektuell unredlich, um an die Bibel und an den Schöpfungsbericht der Bibel zu glauben. Der Schöpfungsbericht der Bibel bestätigt mich in meinem Glauben an den Herrn Jesus. Jetzt habe ich einige Fragen und dann bin ich fertig. Ich habe Ihnen gesagt, es wird ein bisschen wissenschaftlich sein. Aber was kann ich tun, wenn Sie so ein Thema verlangen? Sie haben es verlangt, nicht ich. Ich war erstaunt, dass Sie sowas gewählt haben, dass ich das durchnehme heute Abend. Jetzt machen wir die letzte Etappe. Sie sind sehr tapfer durchgekommen. Lasst uns jetzt mal fragen. Hören Sie, wenn es wahr ist, um Sie zu machen, dass eine Programmierung zustande kommen muss, um sie zu machen, die nicht in der Materie, in der anorganischen Materie ist. Was würden Sie sagen von dem Programmierer selber, der sie konzipierte? Ein Programmierer, der so ein solches Programm ausfindig macht, muss super intelligent sein. Super intelligent. Das sagen selbst die theistischen Evolutionisten. Super intelligent. Nun, wenn Sie sehen, dass ein Programm gemacht wird, das super intelligent ist, und dass diese Intelligenz sich gipfelt in einem Wesen wie Sie, und in Bezug auf Bits von Informationen sind Sie sicher die Spitze. Das sage ich Ihnen. Ganz bestimmt. Sie, wie Sie da sitzen. Die Spitze. Wenn Sie sehen, dass mit der Schönste in der Auswirkung der Intelligenz, die Sie haben, darin besteht, worin besteht? Was ist mit der Schönste in Ihrem Leben? Sagen Sie es mir. Wissen Sie, was das Schönste ist in meinem Leben? Ich sage dies ohne Schmus. Ist unbedingt die Liebe unter Menschen, die Liebe zu meiner Frau, die Liebe zu meinen Kindern und, wenn ich es wagen darf, die Liebe zu Ihnen. Wie Sie da sitzen, so geduldig in all diesen Wortschwall über Sie ergehen lassen. Man muss Sie doch lieb haben, nicht wahr? Dass Sie das tun. Stimmt's oder stimmt es nicht? Finden Sie nicht, wenn jemand ins Zimmer kommt, nicht wahr, so ein alter Mann, nicht wahr? Und er kommt gutmütig rein und ist freundlich zu den Kindern, zu allen anderen bösen Menschen, die da drin sind. Sie sehen das. Und automatisch hopst Ihr Herz raus zu Ihnen. Stimmt's oder stimmt's nicht? Ach, das ist doch so schön. Das, wenn man gesellig beisammen ist und die Liebe waltet. Das ist doch das Schönste. Gott hat uns fähig gemacht zu lieben. Und da müssen wir unsere Freiheit haben, um das zu tun. Denn ich kann als Marionette nicht lieben, wenn ich muss. Liebe ist eine Wahl. Nur wenn ich sehe, dass eine Liebe mir die Freiheit gibt, Ja oder Nein zu sagen, da sage ich, Mensch, Vertrauen hat mein Programmierer gehabt zu mir, seine Schöpfung, dass er mir die Freiheit gibt, Ja oder Nein zu sagen. Und dass ich die Freiheit habe, Ja oder Nein zu sagen zu seiner Liebe. Welch Vertrauen. Wissen Sie, ich habe 4 Kinder und sie sind jetzt erwachsen. Der Jüngste ist 21 und studiert Medizin in London jetzt, augenblicklich. Und wissen Sie, wir haben sie streng erzogen, aber ich darf sagen, sie lieben uns. Ich weiß das. Es ist nicht Schmus. Es ist einfach da. Wir sind gern zusammen. Die kommen so gern nach Hause. Und wir erzählen uns unsere Geschichten. Das ist so schön. Nun, wenn der Schöpfer so ist und uns in das hinuns gelegt hat, dass wir lieben können, ihr lieben Leute, warum wird er das getan haben, wenn er das erfunden hat? Ich nehme an, dass der Erfinder etwas von seinem eigenen Wesen in seine Erfindung angelegt hat. Wie wenn er liebt. Wie wenn Gott ist Liebe, wahr wäre. Was will Liebe? Liebe will geliebt werden. Liebe will eine Antwort haben. Wissen Sie, ich habe das als junger Mann nicht so sehr gut verstanden wie heute. Ich weiß jetzt, meine Frau liebt mich. Aber was erwartet sie? Sie will es nicht kaufen, aber sie erwartet, dass ich antworte, wie ihr Herz zu mir ist. Und wenn ich das tue, dann groß ist das Glück. Verstehen Sie? Wie ist es bei Ihnen? Ach, das ist das Schöne. Gott ist Liebe. Er hat Liebe in uns hineingelegt. Man kann nicht in eine Erfindung mehr hineinlegen, als was der Erfinder hat. Wenn der Erfinder Liebe reingelegt hat, dann nehme ich an, dass es Superliebe ist. Aber Superliebe gibt Freiheit. Denn die Liebe ist frei. Die Liebe antwortet aus freien Stücken. Haben Sie jemals Ja zu ihm geantwortet? Das Hindernis ist, dass ein Gott der Liebe heilig ist und treu und rein und superintelligent. Er durchschaut alles. Aber das Schöne bei ihm ist, dass er uns so geliebt hat, dass er uns versöhnen wollte. Denn wir sind von ihm weggelaufen. Sie und ich. Denken Sie nicht, dass Sie ihn suchen. Das allerletzte, was man tun will, ist die Begegnung mit ihm haben im eigenen Herzen. Ich sag's Ihnen, sind Sie heute auf die Knie gegangen, privat, dass er guckt, was hinter dieser Maske ist. Ich bin genauso. Und doch, genauso in der Ehe. Ich muss mich zusammenrütteln und sagen, also jetzt ist genug, du hast Zeit gehabt für alle anderen, jetzt hast du Zeit für Kind und für deine Frau. Und wenn ich das tue, groß, 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 ist der Gewinn. Geht's oder geht's nicht? Aber wissen Sie, die Schwierigkeit ist, warum wir Gott vermeiden, ist, dass wir gesündigt haben gegen ihn. Und damit meine ich nicht spezifisch. Ich meine, dass unsere Neigung ist, nähere Verbindung mit ihm zu vermeiden. Ist es nicht so? Es ist bei mir. Nähere Verbindung zu vermeiden. Und das braucht Überwindung, das zu tun. Nun, was nötig ist, um zurückzukommen, ist, dass man sich bewusst versöhnen lässt mit ihm. Lasset euch versöhnen mit Gott, denn er hat die Versöhnung für mich gekauft. Denken Sie, dass Gott sie erfunden hat als eine Person. Und eine Person ist eine Persönlichkeit. Nun, wenn Gott der Erfinder ist von Personen, kann er nicht eine Unterperson selber sein. Er muss eine Superperson sein. Und eine Person wünscht, hat Abneigungen, hat einen Willen, will dies und das andere nicht. So ist Gott, denn er hat Personen erfunden. Wir sind Personen. Wissen Sie, auch Tiere sind Persönlichkeiten. In kleinem Maß, in anderem Maß, sie sind. Und wir sind es in ganz starkem Maß. Und das heißt, wir sind in Gottes Ebenbildlichkeit erschaffen worden. In Ebenbildlichkeit. Wenn er eine Person ist, sind wir super. Wenn er eine Superperson ist, sind wir Personen. Wenn das der Fall ist, bedenken Sie, dass Gott Wünsche hat. Sie haben auch Wünsche, weil Sie eine Person sind. Haben Sie jemals gedacht, was Gottes Wunsch ist für Sie? Ich sage es Ihnen. Er will zuerst, dass Sie sein Kind werden. Also Vater, Verhältnis zu Kind, Verhältnis. Ach, ich finde das so schön. Ich habe 4 Kinder. Und das ist das Verhältnis, das ich mit am meisten lieb habe nach unserer Ehe. Ach, das ist schön, wenn die Kinder nach Hause kommen. Ja, da gibt es alles. Festessen, Freude, Spielen, all solche Sachen. Ach, wir freuen uns. Und Gott will sie das, will ihnen das schenken, die Kindschaft. Wir sind erlöst worden zu Gottes Kindern. Und das ist schön. Das biete ich Ihnen heute an. Es ist nur ein Schritt zwischen der Gotteskindschaft und der Gottesferne. Und der Schritt ist, Herr Jesus, das, was mich fernhält von dir, ist die Sünde. Ich habe eine Abneigung von Heiligkeit, von deinem großen Anspruch, dass du alles beanspruchst bei mir, weil du mich lieb hast. Und wenn man diesen Schritt tut, kommt man in die Kindschaft und ist willkommen in der Familie, genau wie meine Kinder in die Familie. In die Familiengesellschaft gekommen sind durch Geburt. Nun nennt die Heilige Schrift das Wiedergeburt. Sind Sie, liebe Elite von Zürich, sind Sie Kind Gottes? Das geschieht durch einen Schritt. Man lässt sich versöhnen mit Jesus. Das letzte Wort ist sehr einfach, aber so herrlich, ich weiß es nicht, ob ich es sagen kann. Meine Kinder, ich bin nicht millionenschwer, nicht wahr, das wissen Sie, aber wir haben unser Geld hingegeben, die Kinder zu erziehen, und dafür bin ich dankbar. Es ist besser als auf der Bank, wenn es in ihrem Herzen und Kopf ist. Aber meine Kinder sind, für was es wert ist, meine Erben. Ich habe hier in Zürich gerade das jetzt geregelt, mit dem Rechtsanwalt, denn ich bin ja nicht mehr jung. Und da habe ich gedacht, es ist besser, dass man das tut. Und meine Kinder sind meine Erben. Alles, was ich habe, findest du es nicht. Aber gehört ihnen. Was meins ist, ist deins, kann ich den Kindern sagen. Mein Kind, mein zweitjüngstes Kind ist jetzt zu Hause in einigen, ganz allein, weil er gern zu Hause ist. Kommt von St. Gallen. Hat einen Schlüssel zu allem, was ich habe. Freue mich. Er schätzt es wie ich. Geht mir damit um, wie ich auch mich kennt. Kann ich es machen. Schön. Aber wissen Sie, ich möchte Sie einladen durch die Kindschaft in etwas, was Sie vielleicht nicht gedacht haben. Sie sind Erben Gottes. Erben. Nun, Gott ist wirklich der Besitzer von allem. Und wir sind eingeladen worden, wie Könige und Priester, Erben Gottes zu sein, in der großen Herrlichkeit, die Gott versprochen hat und wozu er diese Welt gebaut hat. Er wird diese Welt nicht in dem heutigen Elend lassen, wo alle Menschen sich zerfleischen und seine Schöpfung kaputt machen. Der Zorn Gottes kommt über diese falsche Denkweise, dass wir als Mieter in seinem Haus sein Haus kaputt machen. Das ist, was wir tun. Und man vergisst heute den Zorn Gottes. Ich vergesse es nicht. Und wir haben gehaust dort wie die Schweine und noch viel schlimmer. Und was er tun will, ist das wiederherstellen und uns einsetzen als Weingärtner in seinem Weingarten in der ewigen Herrlichkeit. Er will das Paradies Gottes auf Erden haben. Und darauf freue ich mich. Aber der Weg in die Erbschaft, in das Erbensein, ist durch die Wiedergeburt. Sie müssen hineingeboren werden und sich versöhnen lassen mit Christus. Tun Sie das heute Abend. Es ist nur ein Schritt zwischen Ihnen und dem ewigen Heil. Oder ein Nicht-Schritt, je nachdem. Wir beten zusammen. Danke dir, Jesus, dass du der Architekt bist von uns und dass du uns so gemacht hast, dass wir einen Willen haben, der dich lieben kann, wenn wir wollen. Hilf du uns, dir dienen. Erlöse du uns durch dein teures Blut, vergossen am Kreuz, in Not und Agonie für uns, weil du uns lieb hast. Ich danke dir sehr herzlich dafür, Herr Jesus. Hilf du uns in unserem Herzen Ja sagen zu dir, weil du dich versöhnt hast mit uns. Gib du uns die Kraft, dass wir uns versöhnen lassen von dir. Lass niemand hier rausgehen, ohne das im Herzen zu wissen. Ich danke dir, dass du alles so wunderbar gemacht hast, dass du uns so wunderbar gemacht hast und dass du uns sagst, weil du unser Vater sein willst, was du mit uns vorhast. Danke dir, dass du uns Gemeinschaft mit dir anbietest und uns reinmachst und fähig machst zur Gemeinschaft mit den Heiligen im Licht. So sei du bei uns, warte über uns, bring uns gut nach Haus und segne du uns, dass wir anderen ein Segen sind. Amen.